Kapitel 8. Der unterbewertete öffentliche Sektor. Nicht das ist wichtig für den Staat, dass er die gleichen Dinge etwas besser oder etwas schlechter ausführt, die heute bereits von Einzelpersonen getan werden, sondern dass er die Dinge tut, die heute überhaupt nicht getan werden. John M. Keynes, Das Ende des Laissez-faire, 1926. Die Ausgabe des Economist vom Januar 2010 war den Gefahren von Big Government, des sich in alles einmischenden Staats, gewidmet. Das Titelblatt zierte ein fettes Monster. Im Leitartikel hieß es: Die reiche Welt steht vor einer klaren Entscheidung. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen oder zusehen, wie Leviathan wirklich zum Monster wird. In einer jüngeren Ausgabe, die sich künftigen technologischen Revolutionen widmete, ließ das Magazin keinen Zweifel an seiner Meinung, dass der Staat bei seinen Leisten bleiben und sich darauf beschränken solle, für die Spielregeln zu sorgen. In die Güter des Grundbedarfs wie Bildung und Infrastruktur investieren und dann aus dem Weg gehen, damit revolutionäre Geschäfte das ihre tun können. Diese Ansicht ist natürlich nicht neu. Die ganze Geschichte ökonomischen Denkens hindurch sieht man den Staat über weite Strecken hinweg als notwendig, aber unproduktiv. Weniger als Wertschöpfer, denn als etwas, das Geld ausgibt und reguliert. Wie wir in den vorhergehenden Kapiteln gesehen haben, pochen gerade Akteure aus dem Finanzsektor und dem Silicon Valley besonders lautstark auf ihre grandiose Rolle bei der Wohlstandsschaffung und untermauern mit diesen selbstherrlichen Behauptungen ihre Forderungen nach eben der bevorzugten Behandlung, die ihnen Gewinne ermöglicht, die in keinem Verhältnis zum tatsächlich von ihnen geschaffenen Wert stehen. Umgekehrt sieht man andere Akteure weithin, zu Unrecht, als unproduktiv. Wie wir gesehen haben, ist der Finanzsektor letztlich weit weniger produktiv, als er von sich behauptet. In diesem Kapitel wollen wir uns den Staat ansehen, einen Akteur, dessen Leistung man nie so recht würdigt und dessen Fähigkeiten zur Wertschöpfung man schwer unterschätzt, was es anderen Akteuren ermöglicht, ihre Rolle bei der Wertschöpfung umso stärker herauszustellen. Allerdings tut man sich schwer mit seinem Plädoyer für den Staat, da der Begriff des öffentlichen Werts in der gegenwärtigen Ökonomie noch nicht einmal existiert. Diese geht davon aus, Wert würde nur im privaten Sektor geschaffen. Mehr als Wert zu ermöglichen, gesteht sie dem öffentlichen Sektor nicht zu. Dabei gibt es das Konzept des öffentlichen Werts seit Jahrtausenden. Man diskutiert es spätestens seit Aristoteles Nikomachischer Ethik. Was die Ökonomie anbelangt, führt das Thema freilich eher ein Aschenbrödel-Dasein. Selbstverständlich kennt sie die öffentlichen Güter, Güter, deren Produktion allen nützt und die vom Staat zu stellen sind, da sie der private Sektor eher weniger produziert. Wie wir jedoch sehen werden, setzt man das Konzept durch die Eingrenzung bestimmter Bereiche, in denen man dem öffentlichen Sektor zu agieren gestattet, auch zur Behinderung des Staates ein, anstatt ihn dabei zu unterstützen, kreativ darüber nachzudenken, wie er Wert in der Wirtschaft produziert. Das Narrativ, der Staat sei ineffizient und sein Wirkungsbereich entsprechend einzuschränken, auf dass er den Markt nicht störe, ist nahezu übermächtig. Bestenfalls, so heißt es, solle sich der Staat schlicht auf das Schaffen der Bedingungen konzentrieren, die Geschäften Investitionen ermöglichen, und darauf für die Grundlagen einer ertragreichen Wirtschaft zu sorgen. Als da sind Schutz des Privateigentums, Investitionen in die Infrastruktur, Herrschaft des Rechts, ein effizientes Patentsystem. Danach hat er aus dem Weg zu gehen, seinen Platz zu kennen, sich so wenig wie möglich einzumischen. Vor allem, so sagt man uns, schöpfe der Staat selbst keinen Wert. Er ermögliche die Wertschöpfung, weiter nichts. Und wenn man ihn lässt, sorge er für die Verteilung des Werts durch Besteuerung. Solche Ideen sind sorgfältig ausgearbeitet, eloquent vorgebracht und sehr überzeugend. Sie haben zu der heute vorherrschenden Ansicht geführt, der Staat sei lediglich eine Belastung für den Markt, insofern er ihm Energie entziehe. Alles in allem stelle er lediglich eine Gefahr für die Dynamik des privaten Sektors dar. Es gibt nur einen Bereich, in dem der ökonomische Mainstream eine positive Rolle des Staates sieht. Ja, betont. Und das ist seine Rolle als Feuerwehr im Falle von Marktversagen. Wie bereits diskutiert, kommt es immer dann zu Marktversagen, wenn der private Sektor nicht genügend in einen Bereich investiert, der einen Nutzen für die Allgemeinheit erbringt. Zum Beispiel die Grundlagenforschung, von deren Output kaum zu profitieren ist. Oder indem er zu viel in Bereiche investiert, die der Allgemeinheit schaden. Umweltverschmutzende Industrien, die negative externe Effekte schaffen, die nicht auf Kosten des Verursachers gehen. Eine staatliche Subvention lässt sich positiv, eine Steuer negativ sehen. Die gegenwärtige Message an den Staat jedenfalls lautet: nur einspringen, wenn es ein Problem gibt. Ansonsten raushalten und sich darauf konzentrieren, ideale Bedingungen für Geschäfte zu schaffen und den Unternehmenssektor machen zu lassen. Schließlich schafft der den Wert. Soweit die akzeptierte Ansicht über die Rolle des Staats. Ein kurzer Blick in die Geschichte des Kapitalismus jedoch enthüllt uns einige nicht weniger schlagkräftige, wenn auch nicht ganz so simplistische Narrative über den Platz des Staats in der Wirtschaft. Inmitten des Zweiten Weltkriegs schrieb Karl Polanyi, ein radikaler österreichisch-ungarischer Denker, der die Logik der politischen Ökonomie mit einem tiefen Verständnis für Anthropologie, Geschichte und Philosophie zu verbinden verstand, mit »The Great Transformation«, ein Buch von immenser Bedeutung. Er stellt darin die Behauptung auf, dass Märkte alles andere als natürlich oder unvermeidlich seien. Sie seien vielmehr das Ergebnis einer ganz bewussten Politik. Zitat: Der Zugang zu den freien Märkten wurde durch eine enorme Zunahme eines ständigen, zentral organisierten und kontrollierten Interventionismus geöffnet und offen gehalten. Administratoren mussten ständig darauf achten, dass das System frei funktionieren konnte. Polanyi ging der langen Geschichte lokaler und internationaler Märkte nach. Im Rahmen seiner Bemühungen zeigte er auf, dass der nationale kapitalistische Markt, der, von dem man in volkswirtschaftlichen Seminaren anhand von Angebots- und Nachfragekurven lernt, überhaupt erst infolge staatlichen Zwangs das Licht der Welt erblickte. Der Staat, so Polanyi, verzerre mitnichten den Markt, erschaffe ihn vielmehr erst. Kurz gesagt, kein Staat, kein Markt. Es geht dabei nicht um einen normativen Ansatz. Selbstverständlich kann der Staat in Bereiche investieren, die allgemein als problematisch gelten. Von Kriegstechnologien bis hin zum Fracking, gegen das sich so einige ganz entschieden ausgesprochen haben. Und es ist genau diese potenziell mächtige Rolle, die uns aufwecken, die uns zu einem besseren Verständnis dessen bringen sollte, in was der Staat Geld, das des Steuerzahlers oder gedrucktes Geld, investiert. Wie in einem der vorhergehenden Kapitel angesprochen, war der Staat, die politische Entscheidung, ausschlaggebend, sowohl beim Erkennen als auch bei der Finanzierung von Schlüsseltechnologien wie dem Internet, das so kritisch für den Erfolg des Silicon Valley war. Im Rahmen dieser Entwicklung hat der Staat neuen, aus eben diesen Technologien geborenen Märkten Leben eingehaucht, der Dotcom-Wirtschaft. Diese historische und institutionelle Sicht der Beziehung zwischen Markt und Staat steht in scharfem Gegensatz zur augenblicklichen orthodoxen Auffassung. Überhaupt ist in der Mainstream-Ökonomie davon nirgendwo die Rede. In der findet sich der Staat genau genommen nur als Akteur in makroökonomischen Modellen, die sich mit der Wirkung von Regulierung oder Konjunkturprogrammen auf das BIP befassen, durch den Multiplikator, den wir uns später in diesem Kapitel ansehen. Bei der Produktionsfunktion, der Beziehung zwischen Quantität des Outputs eines bestimmten Produkts und der Qualität des Inputs, die zu seiner Produktion nötig war, wie wir sie aus der Mikroökonomie kennen, einfach ausgedrückt bei der Analyse des Firmenverhaltens, spielt der Staat nicht die geringste Rolle. Und so geht man ganz selbstverständlich davon aus, dass Wert nur von Unternehmen geschaffen wird. Der Staat bleibt damit außerhalb der Produktionsgrenze. Einige Theorien gehen noch weiter. Der Staat, so argumentieren sie, sei von Haus aus korrupt und deshalb anfällig für die Vereinnahmung durch bestimmte Interessen. Da er seinem Wesen nach unproduktiv ist, lassen sich durch Einschränkung seines Wirkens unproduktive Aktivitäten reduzieren, wodurch wir die Voraussetzungen für produktives Tun verbessern und die Wirtschaft in Richtung Wachstum dirigieren. Die logische Folgerung daraus ist, den Staat an die Kandare zu nehmen und auf ein Minimum zu beschränken, sei es durch Budgetkürzungen, die Privatisierung öffentlicher Güter oder durch Outsourcing. Eben all das, was wir augenblicklich unter Austerität verstehen. Ich vertrete in diesem Kapitel den Standpunkt, dass die augenblicklich vorherrschende Sicht des Staats falsch und vor allem das Produkt ideologischer Befangenheit ist. Die Geschichten über den Staat haben sein Selbstvertrauen untergraben und die ihm zugestandene Rolle bei der Gestaltung der Wirtschaft beschnitten. Sie haben zur Unterbewertung seines Beitrags zum nationalen Produktionsergebnis geführt. Sie sind schuld am exzessiven Outsourcing. Sie ignorieren das Recht des Steuerzahlers auf einen Anteil an den Früchten eines kollektiven Wertschöpfungsprozesses. Und sie begünstigen die zunehmende Extraktion von Wert. Dennoch akzeptiert man diese Geschichten als Common Sense, ein Begriff, den man nie leichtfertig in den Mund nehmen sollte. Wir haben uns an die Diskussionen über Sinn und Unsinn der Austerität gewöhnt. Bei der Debatte über den Staat sollte es jedoch weder um seine Größe gehen, noch um sein Budget. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen sollten, ist die nach dem Wert, den er schafft. Die Frage nach der Rolle des Staats in der Volkswirtschaft ist letztlich die Frage nach seinem Wert an sich. Ist der Staat produktiv oder unproduktiv? Wie messen wir den Wert staatlicher Aktivitäten?